Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharril waswas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.er/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 18. September 2023, gleich dem 27. Schahriwar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi reist zur 78. UN-Generalversammlung nach New York. Außenminister Irans und Aserbaidschans telefonieren über regionale Entwicklungen. Und UNESCO nimmt historische Karawansereien Irans in die Weltkulturerbeliste auf. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi reist zur 78. UN-Generalversammlung nach New York. Präsident Ebrahim Raisi verließ Teheran an der Spitze einer politischen Delegation nach New York, um an der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. Zu den Programmen von Ebrahim Raisi bei dieser Reise gehören eine Rede vor der UN-Generalversammlung, Treffen mit Staats- und Regierungschefs verschiedener Länder sowie eine Zusammenkunft mit dort lebenden Iranern. Der Präsident wird auch bei Treffen mit politischen, sozialen, religiösen und medialen Gruppen und Einzelpersonen in den USA die Positionen Irans erläutern und Fragen beantworten. Am Sonntagnachmittag traf sich der Präsident vor seiner Reise nach New York mit dem geehrten Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei zu einem Gespräch. Bei diesem Treffen legte der Präsident einen Bericht über sein Reiseprogramm vor und der Revolutionsführer gab die notwendigen Empfehlungen und wünschte dem Präsidenten viel Erfolg. Außenminister Irans und Aserbaidschans telefonieren über regionale Entwicklungen. Ceyhun Bayramov, der Außenminister der Republik Aserbaidschan, und Hossein Amir Abdullahian, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, diskutierten bilaterale und regionale Fragen sowie die aktuelle Lage in der Region bei ihrer telefonischen Beratung am Sonntag. Bei diesem Telefonat wurden Fragen im Zusammenhang mit den letzten Treffen der Leiter der gemeinsamen Staatskommission der Republik Aserbaidschan und Irans im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, des Handels und der humanitären Angelegenheiten sowie der nachfolgenden Maßnahmen besprochen. Nach dem 44-tägigen Krieg zwischen Armenien und der Republik Aserbaidschan in der Region Bergkarabach im Jahr 2020 unterzeichneten beide Länder unter Vermittlung Russlands ein Waffenstillstandsabkommen, woraufhin Teile dieser Region an die Republik Aserbaidschan übergeben wurden. Trotz der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens dominieren Spannungen weiterhin die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und die Parteien beschuldigen sich gegenseitig immer wieder, gegen den Waffenstillstand verstoßen zu haben. Den in den Medien und sozialen Netzwerken der Region veröffentlichten Berichten zufolge haben die Streitkräfte der Armee der Republik Aserbaidschan seit dem 5. September 2023 Panzer- und Artillerieeinheiten von Ort zu Ort verlegt. UNESCO nimmt historische Karawansereien Irans in die Weltkulturerbeliste auf. Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO, hat 54 historische iranische Karawansereien in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Die Entscheidung wurde am Sonntag auf der 45. Sitzung des UNESCO-Welterbe-Komitees in der Hauptstadt Saudi-Arabiens getroffen, nachdem die iranischen Karawansereien in 24 Provinzen im ganzen Land sorgfältig geprüft worden waren. Die 54 historischen Karawansereien wurden aus Hunderten ausgewählt, nachdem sie von den Mitgliedern des Komitees genehmigt worden waren und wurden damit offiziell zum 27. materiellen Kulturerbe Irans, das registriert wurde. Karawansereien waren Herbergen am Straßenrand, die Karawanen, Pilgern und anderen Reisenden Unterkunft, Nahrung und Wasser boten, erklärte das Komitee auf seiner Webseite. Neben den Karawansereien wurde in der Sitzung auch das Dizma-Schutzgebiet, die gebirgigen hyrkanischen Wälder im Nordwesten Irans, überprüft und anschließend in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Iran hat außerdem vorgeschlagen, die Kulturlandschaft Mosule in die UNESCO-Welterbeliste aufzunehmen, was am Dienstag überprüft wird. Iranischer Ringer Zore holt Goldmedaille bei Weltmeisterschaft 2023. Der 20-jährige iranische Freistilringer Amir Hossein Zore hat am Sonntag die Weltmeisterschaft im Ringerschwergewicht gewonnen. Zore bezwang im Finale der Weltmeisterschaft 2023 in der serbischen Hauptstadt Belgrad in der Klasse bis 125 Kilogramm den Ringer aus Georgien Geno Pretiashvili mit dem Ergebnis von 11:0. Zuvor zeigte Hassan Yazdani in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm eine beeindruckende Leistung gegen seinen amerikanischen Gegner David Morris Taylor und gewann eine Silbermedaille. Die Ringerweltmeisterschaften 2023 finden vom 16. bis 24. September in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt. Iran gewinnt dritten Platz bei Gewichtheber-Weltmeisterschaft 2023, Saudi-Arabien. Die Gewichtheber-Weltmeisterschaft 2023 in Saudi-Arabien ist zu Ende gegangen und die iranische Herrenmannschaft belegte bei der Gesamtwertung den dritten Platz. Das iranische Team nahm mit 10 Gewichthebern an diesem Wettbewerb teil und konnte 468 Punkte erzielen. Das chinesische Gewichtheberteam erlangte den ersten und das armenische Team den zweiten Platz. Die iranische Herrenmannschaft gewann 2 Goldmedaillen durch Mustafa Javadi in der 89 Kilogramm Gewichtsklasse und eine Bronzemedaille durch Ali Davoudi in der Klasse 109 plus Kilogramm. 2 iranische Gewichtheber schieden bei dem Wettbewerb aus, nämlich Hossein Soltani in der 81 Kilogramm Klasse und Oyad Shadifi in der 109 plus Kilogramm Klasse. Ansarullah, letzte Verhandlungsrunde mit Saudi-Arabien findet statt. Jemens Ansarullah-Bewegung gab bekannt, dass die letzte Verhandlungsrunde mit Saudi-Arabien in Riad ohne die Anwesenheit von UN-Vertretern abgehalten werde. Hesam al-Assad, Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, sagte am Sonntag, dass die derzeitigen Friedensgespräche mit Saudi-Arabien die letzte Runde seien, die in Riad stattfinden werden, und dass diese Gespräche in einer positiven Atmosphäre verliefen. Saudi-Arabien gab am vergangenen Donnerstag bekannt, dass es eine Delegation der jemenitischen Ansarullah-Bewegung eingeladen habe, in das Land zu reisen, um die Verhandlungen über einen umfassenden Waffenstillstand im Jemen und eine politische Lösung zur Beendigung des Krieges im Jemen abzuschließen. Im April 2023 unterstützte eine omanische Delegation die Gespräche in Sanaa zwischen der Ansarullah und einer offiziellen saudi-arabischen Delegation unter der Leitung des saudischen Botschafters im Jemen, Mohammed al-Jaber. Die Gespräche dauerten 6 Tage und es wurde über die humanitäre Lage, den Waffenstillstand und den Beginn eines umfassenden politischen Prozesses im Jemen diskutiert. Saudi-Arabien betont Engagement für politische Lösung der Syrien-Krise. Der saudi-arabische Außenminister betonte das Engagement seines Landes für eine politische Lösung der Syrien-Krise. Nach Angaben der Nachrichtenagentur WAS sagte Faisal bin Farhan dies am Sonntagabend im Hauptquartier der saudischen Delegation bei den Vereinten Nationen in New York und bei einem Treffen mit Gay Patterson, dem Sondergesandten der Vereinten Nationen für Syrien. Diesem Bericht zufolge erörterte bin Farhan bei diesem Treffen die Entwicklungen der politischen Lösung der Syrien-Krise und die gemeinsamen Bemühungen von Riad und den Vereinten Nationen in dieser Hinsicht, sowie die Weiterverfolgung der Ergebnisse der Konferenz der Arabischen Liga, die kürzlich in Jeddah stattfand. Bin Farhan sagte bei diesem Treffen auch, dass Saudi-Arabien sich für die Wahrung der territorialen Einheit Syriens, seiner Sicherheit und Stabilität einsetze. Zuvor hatten sich beide Seiten zweimal getroffen und die neuesten Entwicklungen in Syrien besprochen. Assad bereitet sich auf Besuch in China vor. Einem Bericht zufolge wird der syrische Präsident Bashar al-Assad in den kommenden Wochen an der Spitze einer hochrangigen Delegation zu einem offiziellen Besuch nach China reisen, um mit den Verantwortlichen in Peking Gespräche über den Ausbau der bilateralen Beziehungen zu führen. Die libanesische Zeitung Al-Akhbar berichtete am Sonntag, dass Assad die wirtschaftspolitische Delegation Syriens nach China leiten werde. Eine hochrangige syrische Delegation wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen die chinesische Hauptstadt besuchen, um Treffen mit chinesischen Regierungsverantwortlichen abzuhalten und die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu besprechen, berichtete die in Beirut ansässige Tageszeitung. Die libanesische Zeitung zitierte ungenannte Regierungsverantwortliche in Syrien mit den Worten, der Besuch sei sehr wichtig, da Assad in einer offiziellen Zeremonie mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentreffen werde. Assads Besuch wird einen strategischen Meilenstein im Verlauf der syrisch-chinesischen Beziehungen und eine zusätzliche Stärkung der chinesischen Rolle in der Region darstellen, fügte der Bericht hinzu. Laut der libanesischen Zeitung unterstreicht der Besuch, der nach 12-jähriger Pause stattfinden soll, Chinas Entschlossenheit, sich auf internationaler Ebene für die Legitimität Assads und seiner Regierung einzusetzen, trotz der US-Versuche, den Weg der arabisch-syrischen Aussöhnung zu behindern. Der Besuch bestätigte auch Chinas Wunsch, seine Rolle und Präsenz in der Region Westasien auszubauen, um Botschaften an die US-Regierung zu senden, in denen es darum geht, die westlichen Besorgnisse zu ignorieren, die Peking in den letzten Jahren beobachtet hat, so die libanesische Zeitung. Dem Bericht zufolge wird Assad voraussichtlich nächsten Monat an einer Konferenz über Chinas Projekt der neuen Seidenstraße, ein Gürtel einer Straße, anlässlich des 10. Jahrestages der Bekanntmachung des Plans teilnehmen. Eine der wichtigsten Routen des BRI-Projekts nach Europa führt über das Mittelmeer, was bedeutet, dass sie vom Irak und Iran aus über Syrien und Darfur über Afghanistan und Pakistan führt. Die Überfahrt erfolgt über die westsyrische Hafenstadt Latakia oder per Landtransport. Das letzte offizielle Treffen zwischen den Regierungsverantwortlichen Chinas und Syriens fand im Juli 2021 statt, als der chinesische Außenminister Wang Yi Damaskus besuchte und im Rahmen seiner Reise durch die Region Gespräche mit Assad führte. EU-Notfallplan für Flüchtlingswelle in Italien. Nachdem eine beispiellose Flüchtlingswelle die italienische Insel Lampedusa erreicht hat, hat die Europäische Union am Sonntag einen Notfallplan vorgelegt, um Rom bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise in diesem Land zu helfen. Nach ihrem Besuch in Lampedusa und der Vorstellung eines 10-Punkte-Plans zur Unterstützung Italiens, sagte Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, die irreguläre Migration ist eine europäische Herausforderung und erfordert eine europäische Antwort. Sie fügte hinzu, dass der 10-Punkte-Plan die Europäische Agentur für Asylbewerber und die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex bei der Registrierung neuer Einwanderer unterstütze. Die Europäische Union wird auch die Hilfen für die Überstellung von Migranten, insbesondere Frauen und unbegleitete Kinder, aus Italien in andere EU-Länder erhöhen. Dieser Plan wurde von einigen EU-Mitgliedstaaten wie Polen und Ungarn, die rechte Regierungen haben, abgelehnt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17, Mashhad 19, Isfahan 23, Shiraz 25 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun die Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, die Sure 68, Sure Qalam, ist noch nicht zu Ende. Wir setzen unsere Erklärungen bei den Versen 42 und 43 fort. Dort heißt es:
يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.
Am Tag, da die Angelegenheit ernst wird und sie aufgerufen werden, sich in Anbetung niederzuwerfen, sie aber es nicht vermögen, während ihre Blicke gesenkt sind und Erniedrigung auf ihnen schwer lastet. Dabei wurden sie doch auf Erden aufgefordert, sich in Anbetung niederzuwerfen, als sie gesund waren, aber sie haben sich nicht niedergeworfen. Diese Verse verweisen auf die Situation der Götzenanbeter im Jenseits. Der Schrecken der Götzenanbeter wird dermaßen groß sein, dass sie es kaum ertragen können. Diesen Zustand verbildlicht der Araber mit einer besonderen Redewendung von der Entblößung des Schenkels. Daher heißt es auch in einer anderen deutschen Übersetzung: am Tag, da manch ein Schenkel entblößt wird. Jedenfalls werden die Götzendiener in diesem Zustand dermaßen beschämt und reuevoll sein, dass sie die Blicke zu Boden richten und die Erniedrigung sie mit Leib und Seele erfasst. Während in jener gewaltigen Situation die gläubigen Menschen vor Gottes Größe niederfallen, vermögen die Götzendiener und Ungläubigen nicht, sich niederzuwerfen. Denn im Leben, als sie gesund waren, sind sie nicht dem Aufruf gefolgt, sich vor Gott niederzuwerfen, weil sie zu stolz dazu waren und sich nicht der Anweisung des Herrn dieser Welt fügen wollten. Diese Stelle in der Sure Qalam lässt uns wissen: Erstens, diejenigen, die sich im Leben Gott und seinen Geboten gegenüber widersetzt haben und meinten, sie seien stark und hätten alles in der Hand, werden am jüngsten Tag dermaßen elendig und beschämt sein, dass sie noch nicht einmal den Kopf heben und aufschauen können. Zweitens, der jüngste Tag spiegelt die Taten und das Verhalten der Menschen im Leben wider. Wer im Leben nicht bereit war, sich vor Gott niederzuwerfen, der vermag sich auch im Jenseits nicht vor Gott niederzuwerfen und ihm Ergebenheit und Bescheidenheit kundzugeben. Drittens, solange wir gesund sind, sollten wir dies zu schätzen wissen und darum bemüht sein, Gott, dem Allmächtigen und Höchsterhabenen, zu dienen. Es folgen die Verse 44 und 45 der Sure Qalam, Sure 68.
فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ.
Lasse mich allein mit denjenigen, die diese Aussage des Korans, dieses Wort Gottes, für Lüge erklären. Wir werden sie stufenweise dem Verderben näher bringen, von wo sie nicht wissen. Und ich gewähre ihnen Aufschub, aber gewiss, mein Plan ist fest. Aus diesen Versen geht hervor, wie Gott mit widerspenstigen, hochmütigen Leuten umgeht. Mit einigen von denen, die aus Starrköpfigkeit die Sendung des Propheten Gottes und die Wahrheit des Korans und der Zeichen Gottes leugnen, geht Gott wie folgt vor. Er sucht sie zunächst nicht mit einer irdischen Strafe heim, sondern schickt weiter Gaben auf sie herab. Diese Leugner nutzen diese Gaben so gut sie können und meinen, Gott würde ihre Aufsässigkeit nicht beachten. Aber in Wahrheit läuft es auf eine Strafe Gottes hinaus, wenn er diese Leute sich selber überlässt, damit sie die weltlichen Freuden voll auskosten und in ihrer Trunkenheit noch mehr Sünden begehen. Ohne dass sie es merken, nähern sie sich nämlich dabei in Wahrheit allmählich immer mehr dem Verderben. Denn wenn ihnen dann schließlich Gott auf einen Schlag die guten Gaben fortnimmt, können sie diesen Verlust nicht ertragen und auf diese Weise erhalten sie ihre Strafe. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, hat gesagt, wenn eine Sünde begangen wurde und der Sünder Weitergaben genießt, ist es ein Zeichen dafür, dass Gott ihn allmählich seiner Strafe zuführt. Wir können uns vor Augen halten, erstens, der Koran ist das Wort Gottes, und wer ihn leugnet, der stellt sich gegen Gott, und Gott sieht eine schwere Strafe für solche Leute vor. Zweitens, die Herabsendung von Gaben auf die Sünder und Leugner der Wahrheit bedeutet nicht unbedingt, dass Gott ihnen eine Huld erweist, sondern es kann sein, dass Gott dem Übeltäter und Sünder nur eine Frist gewährt. Drittens, wer Gott vergisst und nicht auf seine Zeichen achtet, der begeistert sich für die irdischen Gaben und die flüchtigen weltlichen Genüssen. Er lässt sich von ihnen blenden und im Endeffekt wird er von einer Strafe heimgesucht, auf die er nicht vorbereitet ist und die er nicht erwartet hat. Wir betrachten nun noch die Verse 46 und 47 der Sure Ralam 68.
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
Oder verlangst du etwa von ihnen einen Lohn, so dass sie mit Schulden belastet wären? Oder besitzen sie das Wissen über das Verborgene, so dass sie es abschreiben können? In diesen beiden Versen der Sure 68, Ralam, werden zwei Fragen zur Debatte gestellt. Bei der ersten Frage geht es darum, ob denn die Götzendiener deshalb den Propheten Gottes der Lüge bezichtigen und den Heiligen Koran für Lüge erklären, weil er für seine Botschaft von ihnen Geld verlange und sie kein Geld dafür zahlen wollen. Dazu ist zu sagen, auch wenn die Propheten wie Lehrer und Erzieher einer Gesellschaft sind, so hat doch keiner von ihnen je eine Bezahlung für die Rechtleitung der Menschen verlangt. Die Gegner konnten daher nie mit dem Vorwand argumentieren, dass ihr Prophet von ihnen bezahlt werden möchte. Die zweite Frage richtet sich auch an die Götzendiener. Haben sie seitens ihrer Tempelpriester und Magier einen Zugang zu dem Verborgenen gefunden oder selber göttliche Offenbarung und die verborgenen Geheimnisse niedergeschrieben, so dass sie meinen, sie bräuchten den Koran nicht? Es liegt auf der Hand, dass die Antwort auf beide hier gestellten Fragen negativ ausfällt und dass die Götzendiener keine Ausrede haben, die sie dem Buch Gottes entgegensetzen könnten. Es lässt sich aus diesen Versen Folgendes ableiten. Erstens, ebenso wenig wie der Prophet Gottes für seine Verkündigung eine Bezahlung gefordert hat, darf auch jemand, der anderen die Religion lehrt, dafür kein Geld von ihnen verlangen. Es ist aber nichts dagegen einzuwenden, wenn er ein Geschenk annimmt, das ihm die anderen dafür aus Sympathie und Liebe machen wollen. Zweitens, die Offenbarung Gottes, welche er auf die Propheten herabgesandt hat, und die unverändert gebliebenen, zuverlässigen Himmelsbücher sind die einzige Möglichkeit, sich über Dinge zu informieren, welche der Wissenschaft und Erfahrung des Menschen verborgen bleiben. Weder Wahrsager noch Magier oder Träume von irgendwelchen Leuten können Aufschluss über diese verborgenen Dinge geben. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Vatan, Heimat, gesungen von Alireza Assar.
Ey وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و زایند رو در بند آروم. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی
Es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi, von gestern bis heute.
Liebe Hörerfreunde, bei unserem letzten Treffen in dieser Sendereihe haben wir Ihnen Rustam, den bedeutendsten und herausragendsten Helden des Schahname Ferdowsis, vorgestellt. Wir haben seine außergewöhnliche Persönlichkeit und seine wundersamen Fähigkeiten geschildert. Zur Erinnerung hier noch einmal die Worte, wie Dr. Mir Jalaleddin Kazazi, der bekannte Schahname-Forscher, die Gestalt Rustam in Ferdowsis Schahname beschrieben hat. Tausende Pahlevaner haben im Laufe von Jahrhunderten für Iran tapfer gekämpft und ihr Leben gegeben. Ihre Namen sind vergessen, aber alle ihre Dienste für Iran kommen sozusagen komprimiert in der Gestalt Rustams zum Ausdruck, sind in geheimer Weise in ihm verborgen. In diesem Beitrag wollen wir nun, wenn auch in komprimierter Form, einige Höhepunkte der Geschichte Rustams erzählen.
Rustam, der von Kopf bis Fuß wundersame Pahlevan, der Sohn von Sal und Rudabe, hatte eine außergewöhnliche Geburt und wuchs auf eben solche Weise heran. So wie bei Ferdowsi im Schahname berichtet wird, war die Geburt Rustams aufgrund der Größe und des Gewichtes des Kindes für seine Mutter Rudabe äußerst schwierig und alle Bemühungen, ihr zu helfen, blieben erfolglos und die starken Schmerzen machten Rudabe bewusstlos. Diese Nachricht erreichte Sal. Mit Tränen in den Augen erreichte er das Lager Rudabes, an dem ihre Mutter Sehndocht und die anderen klagend und weinend versammelt waren. In der Übersetzung der Schahname durch Friedrich Rückert wird die Geburt Rustams folgendermaßen beschrieben.
Sahl trat an das Lager von Judarbe, sein Antlitz voller Tränen, sein Herz voller Weh. Da denkt er plötzlich an des Phönix Feder, und heiter lächelnd gibt er die Botschaft an Zindoch weiter. Das Kohlenbecken bringt er, zündet ein Feuer an, nimmt die Feder vom Phönix, hält sie kurz daran. Plötzlich kommt eine dunkle Wolke vom Himmel nieder, hervortritt der Phönix, der stolze Gebieter. Willkommen heißt ihn Sahl, als er ihn sieht, vor Freude und Ehrfurcht er vor ihm niederkniet. Der Phönix sagt, warum diese Tränen, warum soll mein Held sich so grämen? Von diesem weißen Leib wird geboren ein junger Löwe zum Held auserkoren. Vor seinem Namen werden mutige Herzen erbeben, kämpfende Männer werden sich ihm ergeben. Bring einen Dolch, mach ihn durch Feuer sauber, gib ihn einem Weisen, dessen Herz ist voll Zauber. Erst mach die Schöne trunken mit Wein, dein Herz aber von Furcht und Angst mach rein. In die Seite ihres Leibes soll er schneiden, sie wird dabei keine Schmerzen leiden. Heraus nehme er den kleinen Löwen, Blut wird aus der Seite der Schönen strömen. Zunähen soll er die Wunde und danach dein Herz frei von Furcht und Sorge mach. Das Kraut, das ich dir nenne, mit Milch und Moschus zertrampft, lege es in den Schatten, damit es trocken kann. Mit der Salbe bestreich die Wunde, in kurzer Zeit wirst du sehen, wie sie sich schließt und heilt. Dann streich leicht mit meiner Feder über die Wund, unter meinem hohen Schutz wird sie gesund. So sprach er, zog aus seinem Flügel eine Feder hervor, warf sie ihm zu und flog hoch empor. Nach dem Sahl vom Boden die Feder aufgehoben, ging er und tat, oh Wunder, was der Phönix ihm geboten.
Im Schachname wird an dieser Stelle wohlmöglich der erste Kaiserschnitt in der Geschichte beschrieben. Das Kind, das bei dieser außergewöhnlichen Geburt zur Welt kam, nannten sie Rostam und überall in Sorbulistan und Kabulistan, den heutigen Provinzen von Kabul und Sorbul, wurde seine Geburt mit freudigen Festen gefeiert. So wie der Gelehrte von Tus, Ferdowsi, im Schachname berichtet, war Rostam also kein Kind wie die anderen. 10 Armen stillten ihn und er wurde nicht satt. Nachdem er abgestillt wurde, aß er so viel wie 5 ausgewachsene Männer. In kurzer Zeit entwickelte er sich zum Mann und seine Heldentaten begannen. Mit 8 Jahren hatte er die Gestalt einer hohen Zyprese und er war strahlend wie ein Stern. Von seiner Größe und Gestalt, seinem Aussehen und seiner Klugheit sowie von seiner Art her erinnerte er an seinen Großvater Saum. Rostam wuchs so heran, dass es seinesgleichen in Tapferkeit und Kraft nicht gab.
Es wird berichtet, dass Sahl einen weißen Elefanten besaß, der sehr, sehr stark war und der sehr viele tapfere Krieger im Kampf niedergeworfen hatte. Eines Abends, als Rostam in seinem Zelt schlief, ertönte plötzlich ein Schrei. Rostam wachte auf und er erfuhr, dass der weiße Elefant sich losgerissen hatte und auf die Menschen losging. Ohne zu zögern nahm Rostam die Keule seines Vorfahren Saum und ging in Richtung des Elefanten. Die Wächter versuchten, ihn aufzuhalten und sagten, »Du bist nicht mehr als ein Jüngling, er wird dich töten.« Da schlug Rostam einen der Wächter nieder, so dass die anderen in Furcht vor ihm zur Seite wichen. Sodann sprang Rostam in Richtung des riesigen Elefanten. Der Elefant ging zum Angriff über, als er Rostam sah, und wollte ihn mit seinem Rüssel auf die Erde werfen. Da schlug Rostam mit der Keule derartig auf den Elefanten ein, dass er in Stücken zu Boden fiel. Thank you.
Rustam war also noch ein Jüngling, als er alle mit seinen außergewöhnlichen Taten in Erstaunen versetzte. Zum Beispiel konnte er die zuvor uneinnehmbare erscheinende Burg am Weißen Berg erzwingen und so für seinen Urgroßvater Nariman Rache nehmen.
Auch das Pferd Rustams war, wie er selbst, wundersam. Hier nun kurz die Geschichte, wie er zu seinem Pferd kam. Rustam benötigte ein Pferd, das seine schwere Keule und seinen starken Nacken tragen konnte und im Kampf unerschrocken ist. Auf den Befehl seines Vaters Sahl wurden alle Pferdeherden in Sabulistan und Kabulistan durchsucht, aber jedes Pferd, dem Rustam seine starke Hand auf den Rücken legte, sank zu Boden. Da entdeckte er eine kräftige, löwenhafte Stute, der ein schwarzäugiges und gewandtes Fohlen mit schlanker Mitte und schönem Schritt folgte.
Rustam erblickte das Fohlen und wollte sein Fangseil werfen, um es einzufangen. Der Alte, der die Herde hütete, sagte: »Hey, Pahlevan, fange nicht das Pferd von anderen ein.« Rustam fragte: »Wessen Pferd ist es? Hat es ein Brandzeichen?« Der Hirte sagte: »Der Besitzer dieses Pferdes ist nicht bekannt und über ihn wird vielerlei gesagt. Der Name des Pferdes ist Rachsch und es ist so wertvoll wie Wasser und so schnell wie Feuer. Seit 3 Jahren könnte es schon unter dem Sattel sein. Viele bedeutende Leute schauen nach ihm, aber jedes Mal, wenn ein Reiter sich ihm nähert, kommt seine Mutter wie eine Löwin zur Schlacht. Das Geheimnis dieses Geschehens ist uns verschleiert. Halte dich fern von ihm.«
Nachdem Rustam dies hörte, war er noch begieriger, dieses Pferd zu bekommen. Wieder schwang er sein Fangseil und diesmal fing er damit das junge Pferd ein. Die Stute kam sofort herbeigelaufen und griff Rustam an. Sie wollte seinen Kopf mit ihren Zähnen abreißen. Rustam schlug unter wildem Gebrüll wie ein Löwe auf den Hals des Pferdes ein und die Stute fiel zu Boden. Schnell richtete sie sich jedoch wieder auf und sprang unverzüglich zur Herde. Rustam zog das Fohlen am Fangseil zu sich heran und setzte seine Faust mit Druck auf den Rücken des Pferdes. Aber der Rücken beugte sich nicht. Es war so, als ob das Pferd den Druck nicht spürte. Rustam war erfreut und dachte bei sich: »Das ist mein Pferd und jetzt wird alles gut.«
Rustam schwang sich in Windeseile auf das Pferd und ritt mit ihm davon. Nach einiger Zeit kam er zu dem Hirten zurück und fragte: »Was ist der Preis für dieses Pferd?« Was der Alte ihm antwortete, hat Friedrich Rückert aus dem Schachname so übersetzt:
»Bist Rustam du, so reite ihn und streite für Irans Ruh. Irans Leut und Land sind sein Preis, auf ihm mach Ordnung im Erdenkreis.«
Als Rustam dies hörte, wurde er froh und dankte Gott. Dann beschäftigte er sich mit der Erziehung und Ausbildung von Rachsch. In kurzer Zeit war Rachsch so schnell und stark, dass die Leute für ihn die Samen der wilden Raute als Weihrauch ins Feuer warfen, um ihn vor dem bösen Blick zu schützen.
Beim nächsten Mal dann mehr vom größten und bekanntesten Helden des Schahname Rustam. Wir wünschen allen eine gute Zeit.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.